gehen wollen, empfehlen uns mehr, hier darüber Perspektive zu nehmen, einfach ein Schlagzeug. Wir hatten vorher noch mal aus Essenburg, die Königin Kapitel 17, die Geschichte von Elia und von einem vollmächtigen Beten als Thema gehabt. Und das ist natürlich mit einem Kapitel nicht zu erschöpfen, so dass man sagen kann, jetzt habe ich alles verstanden. Und deswegen würde ich gerne mit euch heute einmal weitergehen. Wer dabei gewesen ist, der weiß, dass uns im Neuen Testament im Jakobusbrief gesagt wird, Elia betete ernsthaft mit dieser speziellen sprachlichen Besonderheit. Also ernsthaft ist so flüssige Sprache. Wirklich heißt es betete mit Gebet. Und das bedeutet, dass es also mit einer Sicherheit, mit einer Festigkeit. Und es regnete nicht 3,5 Jahre. Und solche Art Beten ist ganz normale Aufgabe und Funktion der Gemeinde Gottes, dass das Wort, was wir aussprechen, Realität wird in unserem Umfeld bis hin zur Politik. Übrigens, wer sich mit der Bibel wenig auskennt, es gibt vorne immer ein Inhaltsverzeichnis, da kann man es mal nachsuchen. Und da steht eine Seitenzahl, dann findet man das. Ich gehe nochmal zurück auf diesen ersten Vers von der Zoche und Elia, von Dischbe, von den Beistatten Gilead, sprach zu Ahab, so war der Herr Lebhe, Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Dann erst werde ich aus Beten, auch da hatte ich letzte Woche darauf hingewiesen und habe das auch schon gesagt, hat viel mit Hören zu tun. Die meisten Leute denken, Beten ist was. Zuerst, was wir reden. Aber das Wichtigste am Beten ist diese direkte Beziehung zu Gott. Zu kommunizieren. Jesus sagt dazu, im Johannesevangelium Kapitel 10, ich bin der Gehörte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das Wichtigste, nun sagt man sich vielleicht, dass, wie höre ich das Reden Gottes? Es gibt ja verschiedene Weisen. Da zitiere ich wieder Bibelvers in Hebräerbrief Kapitel 1. Nachdem Gott vielfältig und auf unterschiedliche Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet in seinem Sohn. Das heißt, das Reden Gottes kann man auf sehr unterschiedliche Weise wahrnehmen. Eine der sichersten ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Das war für mich ein wichtiges Training. Ich habe Gott direkt gebeten. Ich habe gesagt, Herr, wenn du zu mir redest, bitte rede zu mir mit Bibelvers, darf ich mich nicht verführen lassen. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass das eine Voraussetzung hat. Ich kann natürlich, Gott kann nur mit Bibelvers zu mir reden, wenn ich die Bibel einigermaßen kenne. Ich bin so aufgewachsen in der Familie und in der Gemeinde, wo wir von Kindern mit dem Wort Gottes aufgewachsen sind. Es gab kein Fernsehen oder irgendwelche andere Ablenkung. Es war also nicht zwanghaft, sondern lebendig. Jeden Tag Bibelstudium, jede Gemeindeversammlung, und das waren viele, bis zu 8 in der Woche, das Wort Gottes. Und dann war das in mir. Ich wusste das zu der Zeit gar nicht. Wenn man das immer wieder hört, dann denkt sich das in unser Herz, unser Sinn, und Gott kann es lebendig. Ich habe damals nicht gewusst, wo das steht, aber mit einmal kommt der Gedanke, Bibelvers, ich wusste, jetzt redet Gott. Dann habe ich mir zu der Zeit mir eine Konkordanz schenken lassen aus dem Westen, heute ist das elektronisch, ganz automatisch, kann sich jeder sein Handy runterladen. Und hat noch eine viel höhere Qualität. Und dann, wenn ich so Satzteile im Kopf hatte, an die Gott mich erinnert hat, dann habe ich rausgesucht, was steht da und in welcher welcher Zusammenhang ist das? Das mache ich heute noch genauso. Wichtig ist, dass wir nicht nur einfach was aus dem Zusammenhang reißen. Es gibt auch das, dass auch Jesus zitiert oder auch die Apostel zitieren manchmal einfach einen Vers. Und man wundert sich, dass sie nicht den gesamten Text mit einbeziehen. Es ist wirklich Gottes Reden. Aber das ist, wenn man sich kennt, muss man auch nicht jedes Mal eine lange Geschichte erzählen, sondern man sagt ein Stichwort und der andere weiß, was gemeint ist. Und wenn wir so vertraut mit Gott leben, dann verstehen wir, was Gott meint. Und das kann man eben bei diesem Mann Gottes ablesen. Das ist also nicht eine Geschichte, die heute erst passiert oder mal Pfingsten erst aufgetreten ist, sondern immer, wenn er Gottes redet und getrieben durch den Heiligen Geist. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist das das Versprechen, wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn wir Jesus eingeladen haben als Herrn über unser Leben, dann ist das Versprechen Gottes, dass er uns durch seinen Geist auch leitet. Und das verändert wirklich das Innerste komplett. So, jetzt kommen wir zu dem heutigen Kapitel. Und es vergingen viele Tage, da erging das Wort des Herrn an Elia im dritten Jahr, in dem er sprach, geh hin, zeige dich Ahab, und ich will Regen geben auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Was ist das erste Auffällige? Noch was, wieder als Tipp, das habe ich schon manchmal gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Wie müssen wir die Bibel lesen, um davon zu profitieren? Genau, auf Details achten und die Fakten herausholen. Nicht einfach so drüber weglesen, sondern die Fakten ernst nehmen. Welcher Fakt wird uns hier mitgeteilt?
Der Fakt ist, dass Elia tut, was ihm gesagt wird.
Okay, das ist der zweite schon. Geht vorneweg noch ein.
Gott redet.
Genau.
Nach langer Zeit.
Richtig. Gott redet nach vielen Tagen. Was heißt das für uns? Es gibt gerade so am Anfang des Christseins so eine Unsicherheit. Und man möchte am liebsten für alles eine Anweisung haben. Gott soll uns sagen, ob wir früh aufstehen oder keine Ahnung was. Also so wie kleine Kinder. Und das mag durchaus so sein, dass das mal für eine Zeit so ist, dass wir wie kleine Kinder auch behandelt werden müssen. Normalerweise ist das die Aufgabe unserer Eltern. Und wenn das die Eltern nicht gemacht haben, dann gibt es sogar Therapeuten, die helfen, wie man sich, sag mal, vernünftig verhält. Und dazu gehört, dass man tut, was einem gesagt wird. Lernen eigentlich kleine Kinder. Sollte zu lernen, heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Hier kann man das ablesen. Dieser Mann Gottes ist gehorsam. Wenn wir im Dienst Gottes erfolgreich sein wollen, dann ist das eine der Grundbedingungen, dass wir hören, was Gott sagt, und das auch machen, also nicht nur hören. Aber die Besonderheit dieses Verses ist, nach vielen Tagen. Es gehört also auch zu einem Leben mit Gott, dass viele Tage vergehen, wo Gott nicht redet. Warum?
Weil sich nichts ändert. Er muss nicht reden, wenn sich nichts ändern soll.
Richtig. 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Am Anfang, wir haben das letzte Woche gelesen, hat Gott zwar mit ihm geredet, er soll gehen an den Bach Griff, dort wird er von Raben versorgt worden, und als der Bach versiegt war und er auch nichts mehr zu bringen hatte, redet Gott wieder zu ihm, dass er in das Land der Sidonier gehen soll. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Das gehört sich denn zu der Witzigkeit Gottes. Und dazu. So.
und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot war aber stark in Samaria und Ahab rief Obadja, der über das Haus war. Und das ist das, was man heute sagen würde, ein Kanzleramtsminister. Also jemand mit einer hohen Stellung in der Politik, verantwortlich für das unmittelbare Kerngeschäft des obersten Politikers. Also das wäre eben heutzutage ein Kanzleramtsminister in Deutschland. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr und es geschah, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, dann nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann in einer Höhle, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht finden wir Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben halten und nichts vom Vieh ausrotten müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Ahab ging auf einem Weg allein und Obadja ging auf einem Weg allein. Hier fällt mir auf, dass Ahab, so schlecht er wegkommt im Urteil Gottes, eigentlich ein praktischer Mann. Ich muss so sagen, praktischer als die meisten unserer heutigen Politiker. Er hat also gesehen, es läuft wirtschaftlich katastrophal, auch für die Pferde, das war praktisch die militärische Basis, weil da wird man vielleicht sagen, die Panzer. Und wenn dann das Öl alle wird, weil man die Pipeline gesprengt hat, oder das Erdgas, dann muss man sich nach was anderem umgucken und Deutschland sieht sich nicht wirklich nach was anderem um. Das hat zumindest ein Ahab gemacht. Um irgendeine Lösung zu finden. 3 Jahre war eine lange Zeit, das heißt, irgendwo war ja noch was. Das Jordan da ist mit Sicherheit damals immer noch ein bisschen Wasser durchgelaufen, aber das wird nicht ausgereicht haben. Weil natürlich die Leute auch versucht haben, ihr eigenes am Leben zu halten. Das dürfte zu dieser Zeit weitgehend schon aufgebraucht gewesen sein. Dann sucht man irgendwelche Lösungen. Und eine zweite Sache, es ist selbst unter der heutigsten Regierung möglich, dass dort gottesfürchtige Leute davon sind. Wenn Gott uns sagt, dass wir für die Regierung beten sollen, dann hat es wahrscheinlich immer so die Grenzen, wenn man sieht, wenn wirkliche Gottlosigkeit vonstatten geht. Das heißt nicht, dass wir sie segnen, aber für die Regierung, für unsere Obrigkeit zu beten, damit wir, die Gläubigen, ein ruhiges und schönes Leben führen können. Das war damals sehr begrenzt. Es gab immerhin, das liest man wieder ein Kapitel später, noch 7000 Leute, die Gott nachgefolgt sind. Aber von diesen und andere, offensichtlich Hunderte, sind getötet worden, alle die Verantwortung hatten. Aber immerhin 250 sind durch einen hohen Regierungsbeamten nicht nur gerettet, sondern auch am Leben gehalten. Und das ist das für mich so ein Beispiel, warum wir für unsere Obrigkeit leben sollen, auch wenn die erkennbar den Weg Gottes verlässt. Es gibt doch Not. Ich habe das bei manchen Konferenzen oder bei Veranstaltungen, die ich mit Regierungsvertretern hatte, ganz unterschiedliche, immer wieder erlebt, dass auch unter diesen Bereichsleitern in den verschiedenen Ministerien gottesfürchtige, manchmal wirklich gläubige Leute sind. Und wir müssen für die beten. Das ist wirklich unser Dienst, weil Gott regnet das auf. Auch, dass sie diesen Rettungsdienst weiterführen können. Dieser Mann nimmt seine Aufgabe ernst. Er war unter den buchstäblich gottlosesten Königspaar im Dienst und hat dabei seine Gottesfurcht nicht eingelegt. Das heißt, wir können damit rechnen, dass selbst unter der gottlosesten Regierung irgendwo sonst auf der Welt es Menschen gibt, die ihre Gottesfurcht dabei nicht beiseite schieben. Auch wenn sie vorsichtig sind. Dieser Mann war nicht in der Position, dass er Ahab oder Isebel korrigiert. Das muss man auch ernst nehmen. Menschen draußen, Menschen, die nicht in solche Regierungsprozesse eingebunden sind, haben oft mehr Freiheit als Beamte, als die in diese, ich sag mal, Hierarchie hineinversetzt sind. Und, wir werden es gleich merken, dieser Mann ist einerseits extrem mutig, er widersetzt sich tätig dem Befehl der Königin und rettet Menschen. Gab es natürlich auch im Dritten Reich, gab es im Kommunismus, gibt es heute, gibt es in Ländern der Christenverfolgung, gibt es immer wieder gottesfürchtige Leute, die das Böse nicht weiter treiben, die diese Gelegenheit zum Töten nicht nutzen, sondern die Ausweg suchen. Aber er ist nicht jemand, der das stoppen kann. Er kann nicht entgegentreten und sagen, also, gefällt mir gar nicht. Gott hat gesagt, du sollst nicht töten. Und auch erst recht nicht seine Leute. Die mussten mal deiner Frau da ins Handwerk pfuschen. Der war selber in Lebensgefahr. Und zwar wegen weitaus geringerer Dinge. Elia kann dagegen treten. Ich sage nochmal, die Aufgabe der Gemeinde ist die weitestgehende überhaupt. Geht viel weiter als die Möglichkeiten, die einzelne, auch gottesfürchtige Politiker haben. Wir können den Willen Gottes aussprechen und durchsetzen. Das ist auch unsere Aufgabe. Aber zur Zeit Gottes. Elia geht nicht irgendwann los, sondern der Herr sprach, geh, zeige dich da. Dann geht er. Für mich ein wunderbares Beispiel an geistlicher Reife. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam Elia ihm entgegen und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Und er sprach zu ihm, ich bin es. Geh hin, sagt deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und er sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, dass er mich töte? So wahr der Herr dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen, und sprachen sie, er ist nicht da, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, so wird der Geist des Herrn dich tragen, ich weiß nicht wohin, und komme ich es Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, dann wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, je 15 in einer Höhle, und sie mit Brot und Wasser vorsorgte? Und nun sprichst du, geh hin, sagt deinem Herrn, siehe, Elia ist da, und er wird mich töten. Aber Elia sprach, so war der Herr, der Herr schon lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete sie. Da merkst du wirklich seine Gottesfurcht, dass er genauso tut, was ihm gesagt wird. Er, und das dürfen wir mal für uns nehmen, er bringt seine nüchternen Einwände vor. Das ist nicht verboten. Wenn wir wirklich uns fürchten, wenn wir einen Auftrag von Gott kriegen, dürfen wir diese Furcht äußern. Und dann kriegen wir auch eine Antwort. In diesem Fall ist die Antwort ganz einfach. Ich werde mich zeigen. Und du siehst, dieser Mann hat Glauben. Auf das Wort hin geht er. Er wusste mehr von Elia, ich denke, als Elia zu dieser Zeit selber. Der Geist des Herrn wird dich fragen. Das ist auch viel später passiert. Als der Geist Gottes ihn in den Himmel auffahren nimmt mit diesem tollen Wagen. Bis dahin war das noch nicht passiert. Aber was Witziges war passiert. Ich weiß nicht, wer das überhaupt aufgefallen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es letzte Woche noch nicht gemerkt. Wo hat Gott ihm gesagt, dass er sich verwehren soll? Wo war er bei der Witwe? In?
Zu Elia,
in Zarbat, was zu Sidon gehört.
Ja.
Und wisst ihr, was für ein Königreich das war? Der König von Sidon war Schwiegervater.
Ach nee.
Isabel war die Tochter des Königs von Sidon.
Ja.
Und genau dorthin schickt Gott den Ahab.
Ja.
Und genau das garantiere ich den Elia. Und deswegen ist Ahab nicht zu seinem Schwiegervater gegangen und hat gesagt, also schwöre mir, dass du dir nicht versteckt hast. Weil seine Frau hat ja drauf gedrängt, die Propheten des Herrn zu töten. Isabel war die vom Satan getriebene Persönlichkeit und das kam aus dieser sidonischen, aus diesem sidonischen Gottesdienst. Und ausgerechnet dort hat Gott für Elias aufgestellt. Das ist witzig.
Da sucht ihn dann eher keiner.
Da sucht ihn niemand. In diese Stelle kann sie nicht damit rechnen.
Wissen Sie, wie war der frankische westliche Schwiegervater wurde?
Aha. Der König von Sidon. Also Isabel war die Tochter des Königs von Sidon. Kann man rausfinden, kann man raussuchen. Kann ich euch nachher zeigen. Ja, also das, was wir letzte Woche hatten. Die Nazareth, da, was für sie dann gehört. Das heißt, Ahab lässt ihn überall rundherum suchen. Natürlich nicht dort, wo seine Frau herstammt. Weil. Wer ist so verrückt, genau dahin zu gehen, wo dieses ganze Unheil herstammt? Und dort ist die sicherste Stelle. Interessant. Aber sie ist die sicherste Stelle, weil Gott ihn dorthin schickt. Ich bin sicher, dass, sonst wäre das nicht so berichtet, sonst wäre, und Elia ging so und dorthin. Das heißt, und der Herr sprach zu ihm, geh. Du kannst dir solche Dinge nicht ausdenken, wenn Gott dir das nicht offenbart. Das ist ein wichtiger Punkt. Das, wo unser Verstand hinreicht, wenn er nicht von Furcht getrieben ist. Das ist in unserer Verantwortung. Aber dort, wo unser Verstand nicht hinreicht, können wir mit Gott rechnen. Nochmal. Wir sind dann verantwortlich, wenn wir vernünftige Entscheidungen treffen können. Wenn aber Dinge so komplex sind, dass wir diese Entscheidung nicht mehr guten Gewissens treffen können, weil sie zu schwierig geworden sind, dann können wir Gott fragen oder damit rechnen, dass Gott direkt, bevor wir fragen, zu uns redet, weil er kennt unsere Bedürfnisse, bevor wir zu ihm rufen. Das ist der nächste Punkt. Beten heißt nicht, Gott so zu nerven, wie das gerade Obadja hier mit Elia macht, kann man machen, muss man machen. Zeigt einfach, dass der Glaube dieses Mannes angegriffen war. Warum? Warum? Wodurch? Nee, weil er wirklich in dieser extrem gefährlichen Umgebung alleine ist. Nochmal, das greift unseren Glauben an. Das schwächt uns, wenn wir in extrem gefährlicher Umgebung alleine sind. Und ich bin sicher, Gott hat diesen Mann dorthin gesetzt. Das heißt, du kannst sicher sein, auch dass du in bestimmten schwierigen Situationen bist, weil Gott dich dort braucht.
Woher weiß ich das?
Weil niemand anders da ist. Weil niemand anders da ist. Er war der Einzige in dieser Hungersnotzeit, der auf die, ich sag mal, auf den königlichen Besitz zurückgreifen konnte. Buchstäblich der Einzige. Überall sind die Leute weggestorben vor Hunger. Wie soll jemand 100 Leute die ganze Zeit am Leben halten, wenn er nicht auf die Regierungsreserven zurückgreifen kann. Dort, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Und diese Umgebung war eine tödliche Umgebung. Für mich ist das herzerwärmend. Dieser Mann ist herzerwärmend. Er ist selber in einer tödlichen Umgebung, macht dort seinen Dienst und rettet andere. Das ist alles andere als selbstverständlich. Gott sei Dank ist der Name mal erwähnt wird. Also wirklich, Freunde, wenn unser Name im Buch des Lebens angeschrieben ist, dann hat es mit solchen Sachen zu tun, dass wir uns gottgemäß einsetzen für Menschen, die sonst keine Chance haben. Das ist wirklich eine praktische Voraussetzung, dass unser Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. In Ewigkeit wird Obadiah nicht vergessen werden. Das ist nicht der Prophet Obadiah, haben wir auch, sondern das ist dieser Mann, dieser arme Politiker, der unter Lebensgefahr das Leben von anderen 100 Leuten hat. Wirkliche Lebensgefahr. Und nochmal, durch seine Umgebung ist sein Glaube geschwächt. Und er spricht trotzdem. Das ist der nächste Punkt, den wir lernen können. Auch wenn unser Glaube geschwächt ist, nicht Kopf runter, Schultern einziehen, sondern reden. Wenn wir unter Druck sind, reden. Und dann handeln, wenn wir mit einem Mann Gottes oder einer Frau Gottes in Verbindung stehen, die auch in solchen schwierigen Zeiten durchzieht. Da wird sein Glaube aufgebaut. Er macht seine ganze Unsicherheit offen. Und Elia beruhigt ihn nicht, sondern sagt nur, ich werde das nicht. Das bleibt immer noch ein Glaubensschritt. Es bleibt ein Glaubensschritt. Und wir können uns vorstellen, ob er da beruhigt zu Ahab gegangen ist oder ängstlich, wird er sich berichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem ängstlich gegangen ist, weil dieser Mann unberechenbar ist.
Naja, aber wenn der andere ihm sagt, so wahr der Herr lebt, so, naja.
Genau, dann hat er eine Gewissheit, ja. Weil er selber in Verbindung mit demselben Herrn steht. Mhm. Er hat das Versprechen Gottes. Ja. Was anderes haben wir auch nicht.
Und ich denke, unter
diesem Entschuldigung, ich sage. Wir haben auch nichts anderes als das Versprechen Jesu Christi. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir haben das noch nicht hinterfragt. Wir sind in einer ähnlich exponierten Situation heute, Zeit unseres ganzen Lebens, wie es war. Ja. Wir haben das Versprechen dieses Mannes vom Kreuz, der das auch verstanden hat, aber wir haben das nicht so sicher, dass das Böse uns nicht angreifen könnte. Deswegen, es ist echt auch ein Schritt des Glaubens. Es bleibt auch im Dunkeln. Und nochmal, auch an Obadiah können wir lernen, wie Beten funktioniert. Einfach unser Herz wärmen. Die Ängste aussprechen. Aber nicht sie so vor uns hertragen, dass wir den Auftrag Gottes blockieren. Das ist ganz wieder was anderes. Aussprechen, um in die Lage zu kommen, den Weg Gottes zu gehen. Nicht den Weg Gottes blockieren. Das sind so unsere Schwierigkeiten.
Was ich sagen wollte, in diesen 3 Jahren musste ja Obadiah das Vertrauen zu Gott
behalten,
weil sonst hätte er die Leute nicht versorgen können im Geheimen.
Genau.
Also er musste unwahrscheinlich viel lernen, dass das Versprechen Gottes wirklich zählt. Und sich dann festhalten.
Da ging Obadiah hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Das ist das Nächste, was mir auffällt. Vor Elia fällt er auf die Erde. Das ist nicht berichtet von dem König. Er erkannte ihn, Elia, und fiel auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Der König hat überall nach dir gesucht. Und er geht dann zu Ahab und redet mit ihm. Auf einer geschäftlichen Ebene. Nicht auf einer unterwürfigen Ebene. Er berichtet ihm: Ich habe Elia gefunden. Kein Gras, aber Elia. Und Ahab ging dem Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, sprach er zu ihm: Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Keinen guten Tag, kein vor ihm Niederfall, keine Umkehr, sondern Vorwürfe. Auch eine wichtige Sache. Wenn wir im Dienst Gottes unterwegs sind und Menschen begegnen uns mit Vorwürfen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass das nicht von Gott ist. Dass das nicht von Gott ist. Bist du da, der du Israel in Trübsal bringst? Wenn man kurzschlüssig denkt, dann würde sich das ja sogar richtig an. Elia sagte, es wird nicht regnen. Elia betete ernstlich, dass es nicht regnet. Und Ahab dreht das gegen ihn und sagt: Du bringst das Volk und es in Schwierigkeiten. Und deswegen, und das sage ich uns genauso wichtig, ihr Lieben, auch das ist Beten. Wirklich, das ist Beten. Er konfrontiert diese Lüge. Er spricht das Wort Gottes gegen diesen bösen Menschen. Er schluckt das nicht und lässt das über sich ergehen. Er sprach: Ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgewandelt bist. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Sebes essen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel her und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Wenn wir das nicht lernen, dass wir in Autorität sprechen, wird das Böse nicht begrenzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen dem Bösen entgegentreten. Wir müssen Vorwürfe nicht einfach über uns ergehen lassen. Wir haben denjenigen, der die Ursache für dieses Dilemma ist, damit zu konfrontieren. Das ist ganz wichtig. Ich habe mir diese, in der Vorbereitung auf diese Predigt, einmal dieses Wort des Elia mal angeguckt, was das bedeutet. Er redet nicht von ihm und Isebel, er redet von ihm: Du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Wer war der Vater von Ahab? Wer weiß das? Und ihr lest das Alte Testament, das ist spannend. Es lohnt sich wirklich, es ist hochinteressant. Und wenn man das fünfmal gelesen hat, kann man sich fast alles schon merken. Wer weiß das? Vater von Ahab war Omri. Was war das für ein Mann? Der Heeroberste, also der, heute würde man sagen, Verteidigungsminister, Herr Pistorius, von dem vorigen König, von Herrn Scholz. Der hat dann selber irgendwann das in die Hand gesetzt. Bitte?
Hat er seinen König
umgebracht? Nee, er nicht. Er nicht, sondern Simri hat er sich gegen Ela als den Nachfolger Baesas, das war wieder ein Enkel von Jerobeam, also von dieser bösen Linie gewendet, und dann, als das, die waren gerade selber in den Krieg, beim Kriegszug, Und das heißt, als das Volk hörte, dass der König umgebracht war durch den Aufstand, dann haben sie Omri zum König gesalbt und es gab dort eine Spaltung. Es gab noch jemand? Noch jemand? Tisbe oder so? Es gab
Tibli.
Wie?
Tibli.
Tibli, genau. Es gab so ein, wie das manchmal ist bei solchen Revolutionen, da kämpft dann einer gegen den anderen. So wie der Vorsitzende der FDP die vorige Koalition zum Mann gebracht hat. Das ist eigentlich nicht weiter als was wir hier in der Bibel schon lesen. Das ändert sich im Laufe der Jahrtausende nicht. Es gibt immer wieder solche Aufstände und Gegensätze und der eine macht sein Ding und der nächste profitiert davon. Aber eine Sache ist dabei ganz wichtig. Omri war weder aus königlichem Geschlecht, das waren die ganzen Könige Israels nicht, sondern nur die Könige Juda, waren die Nachkommen Davids. Das waren also welche, die sich selber eingesetzt haben oder auf demokratische Weise gewählt worden sind. Das Volk hat ihn an die Macht gebracht. Und das macht es nicht immer besser. Wir leben ja in der besten Demokratie aller Zeiten und man muss leider sagen, wenn ich jetzt diese biblischen Hintergründe sehe, automatisch sind Demokratie nicht besser. Das Volk kann eben auch sehr schlechte Leute wählen. Und gerade wenn die sich noch gegenseitig bekämpfen, dann setzt sich manchmal der noch schlechteste durch. So war das damals. Und interessant ist, die Bedeutung von Omri, der Name, kommt von Amra, ist ein hebräisches Wort. Und das ist eine merkwürdige, hat eine merkwürdige Bedeutung. Drei Anklänge. Das eine ist Gartenbinder, Sklavenarbeit. Also ganz einfache, keine Ahnung, was dessen Eltern sich gedacht haben. Das bedeutet auch Regen und das klingt an Gomorra. Sodom und Gomorra. Das ist wieder derselbe Wortstamm. Das heißt also, die Eltern dieses Mannes, dieses Omri, haben, obwohl der ein hohes Amt in der Politik hatte, und zwar schon bevor er zum König ausgerufen wurde, als Heeroberster, hatte eine negative Vorgeschichte. Und es heißt, wenn wir diese Geschichte, wenn wir seine Geschichte lesen, er war schlimmer als alle anderen Folgen. Also er hat mehr Böses getan als alle vor ihm. Und das, da hat man da schon gedacht, das ist nicht zu toppen. Und sein Sohn toppt das dann nochmal. Die Besonderheit ist, keiner von denen ist sich eine Schuld bewusst. Sind immer die anderen. Und deswegen wage ich mal, unsere eigene Regierung zu benennen. Das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir schlecht über unsere Regierung reden. Aber dieses Kennzeichen ist wirklich identisch. Sie machen nie einen Fehler, sind immer die anderen. Und das ist eine gefährliche Situation, die das Gericht Gottes herbeizieht. Wirklich. Wenn ich an die Regierung der letzten 30 Jahre denke, wenn dort Leute am Betrügen oder am Lügen oder an Fehlern ertappt worden sind, und selbst wenn sie mal keine gemacht haben, sondern wenn das nur in die Öffentlichkeit gebracht worden ist, war das immer ein Grund, aus dem Amt zu gehen. Heute? Milliarden verschwendet für Masken, sich bereichert an Millionen, interessiert gar nicht, man fällt dann noch eine Etage höher und so geht das dann weiter. Und diese Situation ist identisch mit der Situation, die wir hier lesen. Wir haben nichts falsch gemacht. Das sind die Frommen. Das ist Elia, du bist schuld. Du bringst Probleme für das Volk. Und er steht dagegen und sagt, du und das Haus deines Vaters haben das Elend verursacht. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, diese Dinge klarzustellen, einfach festzuhalten. Und ich bin sehr dankbar, dass das weltweit geschieht. Ich habe heute Vormittag ganz kurze Predigt eines alten amerikanischen Pastors gehört, der sagt, wir leben in einer grässlichen Zeit, wo in den Kirchen selbst die Übereinstimmung mit der Welt gesucht wird, wo man nicht mehr das Böse böse nennt, sondern wo sich die Kirchen dem allen anpassen. Das ist Zeit des Gerichts. Das ist die Zeit, wie hier Elia. Und er stellt sich und sagt, was Ahab machen soll, und interessanterweise macht er das. Der gerade noch so einen großen Lippen hat. Dem wird gesagt, hol die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera zusammen, und zwar an denen den Punkt. Und Ahab schickt durch ganz Israel. Mit einmal sind die Tiere vergessen, mit einmal ist die letzten wasserführenden Bäche vergessen, er beugt sich davon noch. Und das, Freunde, zeigt, was geistliche Autorität bedeutet. Ich hatte heute eine interessante Begegnung. Heute früh hat Gott mir was gezeigt. Zu einer Person, die Hilfe gesucht hat. Und Gott zeigt mir, dass das einen dämonischen Hintergrund hat. Wir hatten manche Gespräche und vieles im Leben ist verändert worden. Aber es gibt eine ganz andere Ursache. Ich selber hatte nicht damit gerechnet. Und als ich dann anfange, mit dieser Person zu sprechen, fällt diese Person aus. Noch bevor ich über das reden kann. Nur die Gegenwart, nur unsere Gegenwart in der Autorität Gottes führt dazu, dass diese Sache weggeht. Das ist unsere Verantwortung, dass wir so in der Nachfolge Jesu stehen, dass wir die Werke Gottes tun. Und das verändert etwas im Leben von Menschen. Das hat dort im Leben von dem ganzen Volk was verändert. Vielleicht fangen wir nicht so groß an. Aber lass uns doch mit den kleinen Dingen. Keine Ahnung. Wenn jemand das Katze krank ist. Wenn ihr euch nicht traut, für Menschen zu beten, dann betet doch mal für eure Haustiere. Einfach um Erfahrung zu sammeln. Dass unser Glaube wächst. Dass wir merken, das ist kein Fake, das ist keine fromme Spinnerei, sondern dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Da trat Elia zum ganzen Volk hin und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der Gott ist, dann wandelt mit ihm nach, wenn aber der Baal, der wandelt dem nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Ich habe gestern, glaube ich, mit meiner Familie die Geschichte von Josua angesehen. Das war die Lose. Erinnert euch, oder hat jemand zufällig nachgeguckt? Es war am Ende dieser langen Wüstenwanderung und der Eroberung Kanaans, wo vieles nicht so gelaufen war, wie Gott es dem Volk Israel gesagt hat. Da stellt Gott das Volk Israel vor die, da stellt Josua das Volk Israel vor die Entscheidung und sagt, ihr habt euch an vielen Stellen schon mit diesen fremden Göttern eingelassen, wenn ihr wollt, folgt denen doch. So wie das hier die angestanden worden ist. Wenn nicht, dann folgt dem Herrn gar nicht. Egal was, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist der Spruch, den viele Gläubige über ihre Wohnung oder über alles ihr Haus schreiben. Und sie beschwören, nein, wir wollen wie du dem Herrn dienen. Guck mal, bis dahin waren roundabout 700 Jahre vergangen. Keiner sagt mehr was. Da ist diese Frage neu gestellt. Wollt ihr dem Herrn dienen oder dem Baal? Und so. Da ist gar keine Klarheit mehr. Da ist die politische Vorgabe, und das ist es ja gewesen damals, allerdings auf einer langen Geschichte persönlichen Arbeit, gab es eine politische Vorgabe, die Götter zu wechseln. Wir sind heute in derselben Zeit. Guck mal, die Zeitenwende ist ausgerufen worden. Wirklich ist das so gesagt worden von unserem Staatsoberhaupt. Die Zeitenwende, das heißt, die Zeit der letzten 1200 Jahre, wo man in Verantwortung vor Gott regiert hat. Jeder König von Karl dem Großen bis noch zu dem vorletzten Bundeskanzler hat bei seinem Amtseid geschworen, so wahr mir Gott helfe. Die neue Regierung hat die Zeitenwende vollzogen. Anderen Göttern, Grünen oder Gemixten oder was auch immer. Es sind andere Götter, es sind andere Regeln, es sind andere Ordnungen aufgebaut worden. Und das Volk hat es gefressen. Wie zur Zeit Elia. Frag heute. Ihr erinnert euch, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren ist das gewesen, dass endlich die nominelle Zahl der Christen in Deutschland unter die 50%-Marke gefallen ist. Wurde gefeiert in fast allen Medien. War im Sommer, weiß nicht mehr, vorher oder schon vor zwei Jahren. Die Anzahl der Kirchenmitglieder ist unter 50% gefallen. Endlich müssen wir uns für den frommen Kram nicht mehr aufhalten lassen. Wir sind genau in derselben Situation. Sag heute, wird noch ein paar alte Leute geben und natürlich auch eine junge Generation, die dem Herrn folgt, die sich zu Gott bekennen. Die andere, die Masse schweift mich zu der Zeit wieder. Wollt ihr dem Herrn dienen oder diesen verrückten Kriegsgötzen? Das muss man sich mal vorstellen. Kriegstauglich. Seit 1945 hat Deutschland dafür gekämpft, dass die Regierung in Deutschland dafür gekämpft, nie wieder Krieg, auch im Sozialismus, nie wieder Krieg. Man war voller Angst, man hat aufgerüstet, aber man wollte keinen Krieg. Ich erinnere mich noch genau an diese Kampagne, die wir sind. Heute, Deutschland muss günstig sein. Es sind andere Götter, denen man heute nachfolgt, ganz klar. Es ist der Teufel, dem man nachfolgt, der Menschenmörder von Anfang an. Und das Volk schweigt. Wie frage ich mich, was macht das mit dir? Wenn du im Auftrag Gottes bist und wenn du das Volk Gottes, es war ja noch das Volk Gottes, es waren die Berufenen, es waren die Nachkommen derer, die Gott selber aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Wenn du die fragst und keiner kriegt den Mund auf, ich springe mal wieder, dann führt das dazu, zu dieser Erschöpfungsdepression, die du im nächsten Kapitel liest. Das, sein Auftrag, hat Elia völlig durchgeführt. Aber wir lesen im nächsten Kapitel, dass er wirklich wegbricht. Und ich sage warum, ich kenne sowas. Weil du die Hoffnung verloren hast. Weil du weißt, du kannst machen, was du willst. Es ändert nichts. Gott hat trotzdem seine Leute. Gott hat einen Nachfolger daran geholt. Gott hat Elisa gesandt. Gott hat Elia im Sturmwind aufgenommen. Aber der war auch noch zwei Jahre dort. Der war auch noch zwei Jahre als Mentor im Hintergrund da. Aber sein Dienst war vorbei. Und das hat mit dieser Situation zu tun, dass das unnütz ist, dem Volk zu dienen. Was ist daraus gefolgt? Gott hat noch mehrere Propheten gesandt und keiner kehrt um. Es war ein kleiner Überrest, ja. Es war ein armes und jämmerliches Volk übrig geblieben, was in Gottes Furcht stand. Aber die Massen, die Hunderttausende, die Millionen, haben sich durch nichts mehr beeindrucken lassen. Solche Situation haben wir heute wieder. Heute sind es nicht Hunderttausende, heute sind es Milliarden. Denen allen das Evangelium gilt und denen es auch allen verkündigt worden ist. Noch gibt es Regionen der Welt, wo Menschen umkehren zu Gott. Aber hier, wo seit 1200 Jahren das Evangelium verkündigt wird, in diesem Land, wo die Reformation wirklich durchgedrungen ist, für jede einzelne Person, nichts. Will man nicht, braucht man nicht. Wir machen unser Ding. Wir folgen den neuen Göttern. Und dann kommt diese Situation. Elia sprach zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben, ein Prophet des Herrn. Und die Propheten des Baal sind 450. So gebe man uns zwei Stiere. Und dann kommt diese Geschichte. Es waren 850 gegen einen. Warum kommt Elia da durch? Warum schafft Elia das gegen 850 Leute?
Weil Gott das macht, nicht Elia.
Nein, weil einer 1000 jagen kann.
Ach so. Okay.
Wenn es mehr als 1000 gewesen wäre, hätte müssen nicht mehr anders daneben stehen. Ehrlich. Ich meine das ernst. Ich denke, solche Dinge können wir wirklich abhängen. Und der Mann hat in diese Realität gelebt. 850, bloß natürlich noch die Königin und ihr Trost. Deswegen kann er sich denen entgegenstehen. Auch als Menschen der Autorität haben wir ein Limit. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht unbegrenzt. Oder wir können nicht sagen, ja, also wir beten mal und dann werden sich 8 Milliarden Menschen bekehren. Das ist Quatsch. Wir können uns dem Bösen entgegenstehen. Stellen. Immerhin gehe ich mal davon aus, wir sind hier mindestens 2. Und werden also 10.000 jagen, aber das heißt eben nicht 80 Millionen. Und auch nicht 60, wenn man sagt, es bleibt immer noch ein Restgläubiger. Oder zumindest neutraler Mensch. Unsere Wirkung ist limitiert. Wir sind in menschlichem begrenzt. Aber das ist hier nicht im Fokus. Es sind nicht die Grenzen, sondern es ist der Sieg im Fokus. Und dann, sie nahmen den Stier und sie opfern und dann, und er lässt die erstmal den Stier auf einen Altar packen und baut dann selber einen Altar aus 12 Steinen. Das hat wieder einen sehr alten Anklang. Also bei den Frommen, wo ich von ausgehe, dass ja zumindest Batja mit dabei gewesen ist, hat das Erinnerungen hervorgerufen. Was ist das, ein Altar aus 12 Steinen? Bitte? Natürlich, richtig. Aber es gibt ein Altar mit 12 Steinen. Im Jordan. Nur war nicht. Nein, nur war der Chor Abraham. Ja, genau. Aber eben diese. Genau, diese. Das ist das alte Zeichen des Bundes und der Abhängigkeit von Gott. Das heißt also, mit diesen 12 Steinen als Altar aufgeschichtet, heißt das, jeder von uns ist unter der Ehre Gottes. Das ist eine Anbetung Gottes. Dieser Mann Gottes heute früh hat gesagt, man schleppt die Welt selbst in die Anbetung. Nicht nur in die Kirchen, auch in die Anbetung. Und das ist wahr. Das, was die gemacht haben, die haben ebenfalls einen Altar aufgerichtet. Worship. Sie tanzen vor Gott. Und sie beten auf eine Weise, das kennen zumindest die afghanischen Geschwister, wie das heute noch in der Schia ist. Mit Moharam, mit sich selber verletzen. Das ist so, dass man denkt, wenn man nur Opfer genug bringt, dann muss ja der Gott helfen. Denken viele Leute. Und viele sind auch der Meinung, dass der Gott der Bibel so einer ist. Wenn wir uns nur opfern, wenn wir uns nur quälen genug, dann muss er uns hören. Das ist sehr stark in der katholischen Tradition. Auch mit Geißelung und mit Selbstverletzung und mit Hungern, ich nenne das nicht Fasten, mit Selbstquälen. Der Prophet Jesaja korrigiert das in Kapitel 58. Wenn er denkt, ihr müsst mit einer sauren Miene rumrennen oder mit euch Schwierigkeiten antun und hofft, dass Gott deswegen auf euch hört, dann ist es nicht. Sondern anderes Verhalten, konstruktives Verhalten, das macht die, das Urgottes auf. Wirklich, auch wenn wir Gott noch nicht kennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, sind Opfer, die gefallen Gott. So.
Ja. Ich denke mal, weil es jetzt gerade kurz angesprochen war mit diesem Hunger und so,
ja.
Das kann sogar ins Gegenteil führen. Also wenn man dann liest,
ja. Genau.
Worauf flucht ihr euren Gott und König? Ne?
Genau. Hier ist
das ziemlich, genau,
das Gegenteil ist auch in Jesaja, glaube ich, Kapitel 3 oder so. Stimmt, dieses Hungern führt genau zum Gegenteil, zur Widerspenstigkeit gegen Gott. Das haben wir oft bei erst gestört. Jetzt kommt diese Sache, und ich finde das interessant, dass wir mal auf so eine Details achten. Da habe ich, also ihr baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Einen Altar im Namen des Herrn. Wisst ihr, dass das unsere Alten früher gemacht haben? Ich habe das einmal gelesen in meiner Kindheit. Peter Rossecker, wird kaum noch jemand das sagen, ja? War ein, weiß ich gar nicht, ein österreichischer oder Schweizer Schriftsteller. Und er berichtet in einem seiner Bücher, dass sein Vater in einem mehrtägigen Sterbeprozess war. Und er hat ihn begleitet, Albert Bauer. Und er war beeindruckt, dass dieser alte Vater, der so fast komatös war, nicht mehr ansprechbar, tausende Male in immer unterschiedlicher Tonlage gesagt hat, im Namen Gottes, im Namen Gottes, im Namen Gottes, im Namen Gottes. Das hat er die letzten, glaube ich, 3 Tage seines Lebens nur noch diese Worte gesagt. Und dieser Peter Rossecker erinnert sich, das war das Leben seines Vaters, der jeden Handgriff, wenn er zum Essen kam, dass Gott so geschlagen hat, lass uns essen im Namen Gottes. Und wenn er aufgestanden hat, im Namen Gottes, geht er jetzt an seine nächste Arbeit, Holzspalten Russlands. Und die letzten Tage seines irdischen Lebens kommt alles das wieder, und er hat darunter verstanden, dadurch verstanden, dass das bleibt. Das Einzige, was bleibt, ist das, was sein Vater im Namen Gottes getan hat. Das war sein ganzes Leben. Das wünschte ich, dass wir das versuchen zu leben. Dass wir in dieses Bewusstsein hineinbringen, im Namen Gottes Dinge zu tun. Im Namen des Herrn Jesus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur ein Spruch oder ein Ritual. Das ist eine Haltung. Das ist unser Leben ihm geweiht. Ich sag mal so, im Namen Gottes wird man sich kein Porno reinziehen oder jemanden betrügen oder irgendwas klauen. Das passt nicht. Das weiß man. Und deswegen ist das eine Veränderung unseres Lebens, wenn wir das so wie dieser Mann Gottes machen. Er baute einen Altar im Namen des Herrn. Auch Beten, auch eine Art des Betens. Und er richtete das Holz auf und zerstückte den Stier und legte ihn auf das Holz und sprach, füllt 4 Eimer Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. 3-mal. Und vorneweg, und er machte einen Altar, er machte um den Altar einen Graben im Umfang von 2 Massa. Ich habe mal im Vorfeld geguckt, wie viel das ist. Das sind ungefähr 1000 Quadratmeter. 46 Meter Länge, 23 Meter breit. Also, ungefähr viermal so groß in diesem Raum. Und schüttet dort 12 Cut Wasser rein. Das sind 150, das ist nicht so sehr viel, denkt man, für diese Grundfläche. Aber es hat ja 3 Jahre nicht geregnet. Das heißt, der Boden hat kein Wasser aufgenommen. Das stand dann wirklich. Und dann betet er. Und wie vorneweg diese Baalspriester gebetet haben und sich wie die Verrückten gebärden und nichts ist und er sie verspottet, wenn es lauter ruft. Euer Gott ist gerade mal Klo. Oder er hat eine Reise angetreten. Ihr müsst einfach mehr schreien. Und die schreien auch. Ich liebe diesen Sarkasmus, wirklich. Ich hab das echt aus der Bibel gelernt. Ich bin überhaupt nicht so erzogen. Wer länger mit mir zu tun hat, weiß, dass ich auch solche Antworten zu geben in der Lage bin. Das habe ich gelernt von den Männern Gottes. Dass man Verrücktheiten, ja, gegen Toren nur nach ihrer Torheit antworten kann. Damit sie nicht weise sind in ihren Augen. Und dann betet er und es fällt Feuer vom Himmel und verzehrt den Stier und alles, was drumherum ist. Und zwar, obwohl das gerade so genässt war, dass es kein Blitz sein kann. Beim Blitz wird das nicht entzündet werden. Und, oh Wunder, was passiert?
Das Volk reagiert.
Also, erstens, was mir auffällt, ist, wie er betet. Ja. Er trat herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass dir, Herr, dass du, Herr, der Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Das ist für Bitte. Ach, was für eine wunderbare Beziehung zu Gott. Dieses klare Wissen, Herr, höre auf mein Gebet. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, Freunde, lass uns die Kleinen lesen. Da hast du jede Art des Betens drin. Da hast du Fürbitte, Danksagung, Flehen und Gebet. Alle Arten des Gebetes findest du in den Kleinen. Du lernst dort, wie verhörlich gebeten wird. Wir können das nicht und ich empfehle auch nicht unbedingt, andere nachzuahmen. Das habe ich manchmal in der Jugend gemacht. Ich bin in so einer Frauengemeinde aufgewachsen und die Männer haben alles so heilige Gebete gesprochen. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss das versuchen wenigstens. Lange Gebete, aber leer. Meine ersten erhörlichen Gebete habe ich auf Klo gebetet. Stoßgebete. Wirkliche Schreie zu Gott. Ich habe gar nicht gewusst, was Gebet ist. Ich hatte nicht Amen in der Zeit. Ich hatte nicht der Jesus von mir weggesagt. Und oh Gott. Wenn das doch so wäre, wenn das doch in meinem Leben so wäre. Und oh Wunder, 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen später hat sich was verändert in mir. Da habe ich gelernt zu beten. Ich dachte, okay, ich lege die Hand auf meinen Mund. Kein frommes Geschwätz mehr. Hat mein Gebet wirklich verändert. Nicht mehr dieses Reden aus Gewohnheit oder aus Tradition oder aus Hören, was andere. Lass sie beten. Nach 10 Minuten wird ein bisschen viel. Ja, es gibt solche Gebete. Wir kennen das, wir lesen Daniel 9 und so. Oder bei Esra oder Nehemia, die beten auch mal lange. Das gibt's schon. Aber wir müssen Gott nicht was vom Fuchs erzählen. Den hat er selber geschaffen, das weiß er alles alleine. Der kennt das. Und dieses Beten, dass du ihr Herz zurückgewandt hast, lass sie erkennen. Und es hilft wohl. Und das Ganze war so mit weg. und das Holz und die Steine und die Erde. Und als das ganze Volk es sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist der Gott, der Herr, Jahwe ist der Gott. Kann man nicht machen. Deswegen die Stimme des Zuhörers. Wir müssen nicht Leute vollbringen. Wenn wir so in Autorität sind und so in der Führung Gottes, dann geschieht das. Ich mache euch Mut. Lasst euch so von Gott führen. Im Alltag, in kleinen Sachen. Im Zug, im Auto, wo auch immer. Wenn ihr mit der Polizei redet, oder nicht. Wir haben gestern Abend so etwas Witziges erlebt. Wirklich. Autovolle Leute an der polnischen Grenze, einer hatte kein Dokument mehr. Versehentlich. Auch habe ich gesagt, die nehme ich ja heute ganz genau. Ich habe sogar extra meinen Pass mitgenommen, weil die polnischen Kollegen haben gemerkt, dass mein Ausweis abgelaufen ist. Das haben die Deutschen nie gemerkt. Na gut, dann nehmen wir das mal als Anlass, mal genau zu kontrollieren. Die kontrollieren so genau und merken nicht, dass einer fehlt. Die kontrollieren so genau und kriegen nicht die Zahl 7. Krass, das wirklich, das hat mich so gefreut. Das ist Leben in Autorität. Das hört sich nach vielleicht wenig an. Aber so im Alltag ist das. Jetzt wollen wir mal ganz genau kontrollieren.
Ja, das ist was man braucht, in dem Moment, das
geht. Ja, ich habe gedacht, wie soll das jetzt gelöst werden? Und die gucken und kontrollieren und leuchten und fotografieren das noch ab, aber merken nicht, dass einer zu wenig ist. Genau kontrolliert. Wisst ihr, das meine ich. Wir gehen in den Wegen Gottes. Und das ist keine fromme Geschichte. Das ist unsere Hilfe. Die im Namen des Herrn für unseren Alltag geschrieben. Und Elia sprach zu ihnen, greift die Propheten des Baal, keiner von ihnen komme, und sie griffen sie, und er führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Warum? Warum darf man sowas machen?
Stand das nicht im Gesetz in Mose?
Natürlich. Das waren also keine fremden Priester, das waren Leute aus dem Volk Gottes. Es war das Gebot des Mose, dass du den töten sollst, der das Volk von Gott wegverführt. Und es waren Prophetenfreunde, das ist vielleicht das, wo man schnell drüber weglegt. 800 Propheten, das waren Männer des Geistes. Das waren keine Spinner. Sie weissagten, habt ihr das gelesen? Sie weissagten. Die hatten wirklich Eingebungen aus der anderen Welt. Nur aus dieser. Nicht aus dieser. Und weil sie was konnten, hat sich auch das ganze Volk dorthin gewendet. Da war unsicher. Politisch war das sowieso gewollt und sie haben was zustande gebracht. Aber es reicht nicht daran an das, was Gott tut. In solchen Ausnahmefällen muss, was soll ich sagen, das Prophetentum geschützt werden. Es ist merkwürdig. Nicht die Könige. Gott tut Könige weg. Aber das Prophetentum muss geschützt werden. Das, was die muss ich sagen, was den Mindset betrifft. Wenn man nochmal umkehren will in Deutschland, wird nicht eine neue Regierung das ändern. Ganz ernsthaft. Da kann Partei an die Macht kommen, wie sie will. Wenn nicht diese falschen Propheten aus den Positionen genommen werden, wird, egal welche Regierung, dieser Weg des Verderbens weiter. Das ist ganz wichtig. Und das ist das, was man hier sehen kann. Der Mann Gottes hängt die Leute aus dem Arm. Ich sage das mal so ganz vorsichtig, Trump hat sowas versucht in Amerika. Die Leute, die diese ganze woke Bewegung versucht haben, über die ganze Welt zu bringen, hat er versucht, aus der Regierung rauszunehmen. Man mag halten von ihm, was man will. Und ich bin alles andere als ein Fan von ihm. Aber dort wird deutlich, eher jemand wie Jehu, nicht wie Elia. Der dem Bösen entgegentritt oder versucht, dem entgegenzutreten. Und der dort einen gewissen Erfolg hat. Weil die Masterminds hinter dieser Sache aus den Ämtern entfernt werden. Das ist das, was Elia hier macht. Und nur damit kriegt das Volk Israel eine Chance. Sie haben sie nicht genutzt, wie ich heute schon sagen. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Deswegen bin ich auch so hoffnungslos im Vergleich zu den vielen, die sagen, ja, also wenn das große Erwachen kommt und also nach Covid und nach diesen ganzen Dingen, dann wird alles geändert werden und Trump ist der Große, der alles wieder auf die Füße stellt und so. Das kann man vergessen. Auch wenn diese Leute aus dem Amt entfernt werden, solange das Volk nicht umkehrt. Und wir haben ein anderes Beispiel ja einige Wochen vorne gehört. Das war der Dienst Jonas. Der geht aber zu ungläubigen Völkern. Der geht zu den Leuten in Nineveh und sagt, Gott wird diese Stadt umkehren. 40 Tage hat er noch Zeit. Und sie kehren um von ihren bösen Wegen. Und wegen der Möglichkeit, die werden gerettet. Israel hat sich das Ganze nur ein bisschen verzögert. Dann kommen die Chaldeer und später kommt die Babylonier und nach einem Ende. Und das bleibt nun ein kleiner Überrest. Und ich fürchte, wir sind in einer ähnlichen Zeit, was gerade Israel betrifft. Es gibt einen kleinen Überrest, der auf Gott achtet. Und Elia sprach zu Ahab, geh hinauf, iss und trink. Es ist das Rauschen eines gewaltigen Regens. Er gibt die Anweisung. Ich verstehe, warum Paulus sagt, strebt nach den Gaben, eifert und Liebe, und noch ein wichtiger Weg zeige ich euch. 1. Korinther 14. Ich wünsche, dass alle prophetisch reden. Alle. Das ist das Wichtigste, der wichtigste Dienst in der Gemeinde Gottes. Das ist noch was anderes wie Propheten. Er hat gesetzt die einen als Apostel, als Lehrer, als Hirten, als Lehrer, als Propheten, als Leute. Das sind Dienstgaben, aber es gibt eine Funktion der Gemeinde, dass sie prophetisch wirkt, das Böse aufhält. Das ist unser Dienst. Immer unser Dienst. Und wir haben eine enorm höhere Wirksamkeit, als wir denken. Das ist nicht lokal begrenzt. Das ist unser erster Dienst. Aber es sind immer die Zehntausende, die man beeinflusst. Durch Gebet. Durch die verschiedenen Formen des Gebets und durch das Achten auf das Wirken des Geistes Gottes. Und er sagt dem Mächtigen, was er machen soll. Und er geht. Und dann, Ahab ging hinauf, um zu essen und zu trinken, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zuerst und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Da sind wir bei der letzten Form des Betens, die wir heute betrachten. Ich möchte am liebsten nächste Woche dann noch das nächste Kapitel auch noch durchgehen, weil das so herausragend ist, dass in einer einzigen Persönlichkeit dieses ganze Spektrum des Betens eigentlich aufgezählt wird. Und er sprach zu seinem Diener, geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und er sprach, es ist nichts da. Und er sprach, geh wieder hin, 7-mal. In der ganzen Zeit lebt er und lebt. Er hat den Kopf zwischen die Knie. Keine Ahnung, wie man so eine Gebetsverwendung hinkriegt. Und der Diener geht. Und beim 7. Mal sagt er, ich sehe eine Wolke so klein wie eine Hand für einen Mann. So. War alles okay. Los. Das ist das Wort, was Gott gesagt hat. Ich will reden. Diese verschiedene Art des Betens, dass wir nicht, ich sag mal, dass wir nicht alles nach Schema F machen. Warum macht er das hier so? Steht nicht da. Wäre interessant, ob mal jemand sucht, bis zum nächsten Sonntag. welche Zusammenhänge das haben könnte. So wie ich euch gesagt habe, welche Zusammenhänge mit Omri verbunden sind. Und er sprach, geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an und fahre, dass der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und ging nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Also, das ist länger als ein Marathon. Und dann vor einem Wagen, also vor einem königlichen Gespann, was dem Regen entkommt. Die Pferde sind also nicht Schritt gelaufen. Das ist in der Kraft des Geistes zu wandeln. Da gibt es also übernatürliche Möglichkeiten. Gott sei Dank, ein bisschen davon habe ich auch schon erlebt. Dass man mit deutlich weniger Ruhe, mit deutlich mehr Kraft gesegnet wird, als man normalerweise hätte. Und das wünsche ich uns, dass wir so in der Kraft Gottes leben, dass unser Alltag und unser Dienst davon geprägt wird. Amen. Amen.